Da war ich, glaube ich, 7 Jahre alt. Mein Vater, der war begeisterter Bergsteiger und der hatte auch so einen kleinen Stapel Bücher über das Bergsteigen. Da hat er mir mal die Everest-Geschichte vorgelesen und hat mir auch erzählt, dass eben 1924 zwei Engländer, Mallory und Irwin, unterhalb des Everest-Gipfels im Nebel verschwunden sind und dass immer die Frage war, waren die möglicherweise als Erste auf dem Gipfel vom Mount Everest? Und das hat natürlich so was ganz Reizvolles für mich auch gehabt, diese Geschichte, zwei Männer verschwinden im Nebel. Und das war so das Bild, was ich eigentlich seitdem auch hatte. Zwei Männer verschwinden im Nebel, vielleicht waren sie ganz oben auf dem Mount Everest.
Ich besuche Jochen Hemlepp in seiner Studentenwohnung. Jochen Hemlepp studiert Geologie. Aber in seinen Bücherregalen stapeln sich hauptsächlich Dokumente und Bücher über die Berge, insbesondere über den Mount Everest. Er ist groß gewachsen, wirkt sehr offen und er hat ein schönes, irgendwie besonderes Lächeln. Wie ein Abenteurer sieht er nicht aus. Eher wie ein Mensch, der viel am Schreibtisch sitzt. Ich glaube, in einer Menschenmenge würde er mir nicht unbedingt sofort auffallen. Sobald er aber anfängt, über die Berge, über den Mount Everest, über Mallory und Irwin zu sprechen, ändert sich seine Ausstrahlung schlagartig. Er fängt dann regelrecht an zu leuchten. Weihnachten 1987 bekommt der damals 16-jährige Hemlepp von seinen Eltern ein Buch über Mallory und Irwin geschenkt. Und dieses Buch gibt seinem Leben den entscheidenden Kick.
Da war natürlich die Frage, ist es möglich, dieses Rätsel um Mallory und Irwin, was ist 1924 passiert, heute noch zu lösen? Und ich wusste, es gab auch schon mal eine Suchexpedition, die allerdings keinen Erfolg gehabt hatte. Und so drängte sich mir irgendwann einfach diese Idee, dieser Traum auf, einmal selber vielleicht eine solche Suchaktion in die Wege zu leiten und daran möglicherweise auch teilzunehmen.
Das Thema nimmt Jochen Hemlepp völlig gefangen. Er ist regelrecht besessen von Mallory und Irwin. Er fängt an, alles über die Verschollenen zu sammeln, was er kriegen kann. Sein privates Everest-Archiv füllt sein Zimmer bald vom Boden bis zur Decke aus. Seine Klassenkameraden finden ihn reichlich sonderbar. Jochen Hemlepp ordnet die vorhandenen Beweisstücke neu. Er fängt bei Null an. Sämtliche Fotografien von früheren Expeditionen zum Mount Everest, die er irgendwie in die Finger kriegen kann, knöpft er sich vor. Die Fotos vergleicht er mit den genauesten Karten, die es von der Nordflanke und dem Nordostgrat gibt.
Also manchmal hat mich die ganze Arbeit so gepackt, dass mein gesamtes Zimmer eigentlich übersät war mit Landkarten, mit Fotos. Mein Bett war einfach dicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, abends, es hat überhaupt keinen Sinn, das noch irgendwie aufzuräumen. Bin ich einfach rauf auf den Dachboden, habe mir meine Isoliermatte geholt, meinen Schlafsack und habe im Flur geschlafen. Aus.
Nach jahrelangen Nachforschungen meint Jochen Hemlepp dann plötzlich haargenau zu wissen, wo man nach Mallory und Irwin suchen muss. Im Internet veröffentlicht Hemlepp seine Erkenntnisse. Er würde am liebsten sofort losziehen und selbst nach den Verschollenen suchen, selbst das Geheimnis um deren Verschwinden aufdecken. Aber zwei Tatsachen stehen dem im Wege. Erstens, er hat kein Geld. Zweitens, er ist kein Extrembergsteiger. Sich auf Höhen über 8000 Meter fortzubewegen, übersteigt sein Können, fürchtet er. Über das Internet nimmt Jochen Hemlepp Kontakt zu vielen anderen Bergsteigern auf. Manche leben auf der anderen Seite der Welt.
Ich habe diese Frage, gibt es Interesse, so eine Suche durchzuführen, dann auch immer wieder gestellt, wenn ich mit Bergsteigern korrespondiert habe. Und 1998 habe ich schließlich Leute gefunden. Das waren Amerikaner, die daran so weit interessiert waren, dass sie gesagt haben, wir sehen zu, dass wir dieses Projekt auf die Beine stellen.
Das Suchprojekt hat bald einen Namen. Mallory and Irwin Research Expedition. Die Amerikaner finden Geldgeber, Sponsoren für die extrem teure Expedition. Und einer der Amerikaner, der spätere Expeditionsleiter Eric Simonsen, gibt dem völlig unbekannten deutschen Geologiestudenten ein Versprechen, das den 27-Jährigen auf den höchsten Berg der Welt bringt.
Dann eben Eric Simonsen selbst, der das Team zusammengestellt hat und der, wie ich sagen muss, sehr, sehr fair war und gesagt hat, du hast die Idee gebracht und stellst uns dein Wissen zur Verfügung. Als Gegenleistung nehmen wir dich dafür im Team auf. Und er hat dieses Versprechen mehr als gehalten. Und dafür bin ich ihm eigentlich bis heute sehr, sehr dankbar.